Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Und ich denke, wir können Ihnen auch heute wieder schöne Begegnungen bescheren. Ich habe gesprochen mit Agnieszka Holland, einer der ganz großen Regisseurinnen unserer Zeit. Green Border ist auch ein Film zur Zeit, finde ich. Also der passt genau in unsere Landschaft, in unsere Diskussionen, in das, was uns bewegt. Dann in der zweiten Stunde auch eine schöne Begegnung. Adrian Geuginger mal wieder natürlich. Wir haben ihn ja schon öfter hier begrüßt, mit ihm gesprochen über seine Filme. Regisseur aus Österreich. Diesmal hat er was ganz Besonderes geleistet mit Rekal. Musik ist höchstens ein Hobby. Dieser Film nämlich hat zum ersten Mal Voodoo Jürgens eine Hauptrolle, überhaupt eine Rolle in einem Film beschert, also den berühmten Sänger. Und die beiden zusammen, kann ich jetzt schon sagen, sind ein Dreamteam. Das dann in der zweiten Stunde. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio.
Mama, wo ist Papa schon wieder?
Ja, ist was passiert, Vera?
Nichts passiert. Familie ist passiert.
Nina braucht extrem viel Sonderbehandlung.
Schön langsam, Mama. Keine Hastik.
Ninas Testergebnisse sind deutlich unter der Norm. Nina hat eine Entwicklungsverzögerung.
Ich habe auch einen Job. Und du kommst einfach nach Hause und sagst, sorry, die nächsten 2 Jahre werden extrem herausfordernd? Es geht doch um uns. Als Familie.
Ich wünschte, wir hätten 1 Million Minuten.
Und das ist auch der große Wunsch, 1 Million Minuten zu verbringen mit den Eltern, die sich endlich mal Zeit nehmen sollen. Und hier ist der Zeitraum ja auch ziemlich deutlich begrenzt und benannt. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ebenfalls Mutter von 2 anspruchsvollen Kindern, so würde ich es mal sagen.
Vorsichtig formuliert.
Schön, dass du da bist, Anna.
Hallo, lieber Knut.
Und du hast dir diesen Film ja auch angesehen, der schon auch insofern interessant ist, dass der bisherige Produzent der Filme von Caroline Herfurth, der nun auch bekannt ist als ihr Mann, diesen Film inszeniert hat. Christopher Doll hat eine Geschichte verfilmt, die ja auch so etwas stattgefunden hat. Das ist auch wichtig zu wissen, dass dieses Roadmovie, das es ja schon irgendwie ist, weltumspannend, basiert auf persönlichen Erfahrungen.
Es ist ein Buch, der gleichnamige Roman, 1 Million Minuten. Es gibt allerdings noch einen Untertitel, der ist aber so lang, dass ich den vergessen habe. Diese Familie Küpper hat es wirklich gegeben. Wolf und Vera, die sind aufgebrochen, weil sich das älteste Kind einfach mehr Zeit mit der Familie gewünscht hat. Der Vater arbeitet bei der UN beratend, jettet die ganze Zeit um die Welt und ist nie zu Hause und deswegen dieser Wunsch, 1 Million Minuten mit der Familie zu verbringen. Das sind knapp 2 Jahre und die nehmen sich ganz klassisch den Globus, drehen den, treffen erst auf Nordkorea, dann auf Russland, machen sie beides nicht und dann Thailand. Also als erste Station, die echten, die waren danach in Neuseeland, aber im Film geht's kontrastreich dann nach Island und dort entwickeln sich diese Familiendynamiken nämlich total neu. Die nehmen natürlich beide ihre Arbeit mit, die Eltern, und merken dann, es klappt nicht so richtig, man ist nicht ganz bei der Arbeit, man ist nicht ganz bei der Familie. Sie strukturieren nochmal alles um und durchleben 2 wundervolle, in Anführungsstrichen, Jahre, in denen die Probleme zu Hause sich auflösen, aber sie vor ganz neuen stehen.
Das ist auch ganz klar eigentlich, wenn man eine Familie plötzlich so versetzt, und das ist, wie du schon gesagt hast, auch visuell sehr schön kontrastreich, also Island und Thailand gegeneinander zu stellen. Caroline Herfurth und Tom Schilling spielen ja dieses Paar und ich finde, das ist wirklich ein Pluspunkt dieses Films. Also man glaubt ihnen jede Nuance dieser Beziehung, man merkt auch, dass sie füreinander da sind, dass sie sehr, sehr lieben, aber dass sie natürlich, wie du sagst, all ihre Probleme mitschleppen und dass es auch eine Last für die Familie ist.
Also ich finde, Caroline Herfurth und Tom Schilling, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die haben vor 25 Jahren das erste Mal gemeinsam vor der Kamera gestanden in Crazy. Da war Christopher Doll übrigens Praktikant. Also die kennen sich alle seitdem. Schilling und Herfurth haben sich seitdem nicht mehr so viel gesehen. Die haben 2006 noch in Pornorama gemeinsam gespielt von Marc Rotemund. Jetzt also diese lange Pause. Und ich finde, das merkt man denen überhaupt nicht an, weil man wirklich dieses Ehepaar denen glaubt. Die haben zur Vorbereitung ganz viele Filme geguckt. Revolutionary Road zum Beispiel. Diese neue Serie Szenen einer Ehe, angelehnt an Bergman, um wirklich in diese Pärchendynamik reinzukommen, die ja nicht nur Paar ist, sondern vor allem auch Eltern und auch arbeitende Eltern, und das wissen, glaube ich, alle arbeitenden Eltern, das ist einfach wirklich eine Herausforderung.
Obwohl sich auch, liebe Anna, arbeitende Eltern die Frage stellen werden, ob es nicht doch eine ziemliche Luxussituation ist. Also ich meine, die beiden jetten um die Welt, sie fliegen rum, sie haben offenbar auch das Geld, das zu tun. Nebenbei bemerkt, sie wollen ja auch die Welt retten. Was mein Problem aber eher war, es sieht zum einen erstmal super aus. Es ist ein bisschen Hochglanz. Ne? Angesichts einer doch auch schwierigen Familiensituation mit einem Kind mit einer Entwicklungsstörung, die ich auch nie so ganz begriffen habe, ist es mir einfach etwas zu schön.
Das ist ein bisschen das Problem am Film. Er ist einfach zu glatt, er ist zu konventionell und ich habe noch ein bisschen das Problem mit der Perspektive. Mhm. Nun hat Wolf Küpper dieses Buch geschrieben, Christopher Doll als Regisseur hat es inszeniert und er nimmt einfach immer die Perspektive von Tom Schilling ein, der dann einfach nach 3 Monaten Wäsche waschen und Kinderbetreuung total genervt ist, wo ich so denke, ja, aber jede Frau hat das jeden Tag und die sagen einfach nicht.
Übrigens auch viele Männer, die heute in die Väterzeit gehen und genau wissen, was man da zu leisten hat.
Genau, aber es ist halt trotzdem, es ist immer dieser genuin männliche Blick. Das hat mir so ein bisschen, gerade wenn man die anderen Filme von Caroline Herfurth in den letzten Jahren gesehen hat, die auch als Regisseurin, finde ich, doch nochmal ein anderes Gespür hat für Timing, auch für Inszenierung. Das ist mir hier alles so ein bisschen zu glatt gewesen. Also von der Kücheninsel in Berlin Mitte nach Thailand an den Strand und dann nach Island in diese traumhaft schöne Kulisse. Aber einfach immer dieser männliche Blick hat mich so ein bisschen gestört. Das ist aber Jammern auf hohem Niveau. Es ist ein Film, der ist trotzdem sehenswert.
Finde ich ja auch, aber auch im Dialog hätte ich mir manchmal Zwischentöne gewünscht. Man muss nicht alles aussprechen, man muss nicht alles deutlich sagen. Ich sehe das schon diesen tollen Schauspielern und Schauspielerinnen an. Ich weiß, was die umtreibt und das ist dann immer noch mal gesagt. Wer muss wahrscheinlich, steht es auch im Buch so deutlich, aber tut dem Dialog nicht gut und tut dem Film insgesamt nicht gut, der sich, du hast es gesagt, aber schön ansieht natürlich und sicherlich dann auch für Familien ganz unterhaltsam ist, vielleicht auch so ein Nachdenken auslöst, dass man mal überlegt, was ist eigentlich für unsere Familie wichtig? Sollten wir nicht nur daran denken, die Welt zu retten, sondern vielleicht auch unsere Familie zu retten? Anna, würdest du das als Botschaft mitnehmen?
Ich nehme das mit. Ich habe mich auch sehr inspirieren lassen. Du weißt es, wir sind 8 Wochen in Thailand.
Ja, na dann viel Spaß dabei. Ich freue mich schon auf deine Urlaubsbilder. Alles Liebe dir. Danke, Anna. Schön, dass du da warst. Wir sprachen über 1 Million Minuten jetzt im Kino zu sehen. Radio 1, vormittags, das Filmmagazin. Wir stehen ja kurz vor der Berlinale. Lieber Anke, grüß dich erstmal. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut. In zwei Wochen, ne? Genau. Senden wir aus dem Potsdamer Platz. Freust du dich?
Ja, ich freue mich, na klar, immer so irgendwie doch. Es ist einfach Höhepunkt des Jahres, finde ich. Obwohl der Potsdamer Platz jetzt im Augenblick nicht gerade so einladend aussieht. Angeblich soll es dann noch sehr schön werden. Maria Trissenbeek hat gesagt, wir machen es da richtig schön. Bin ich gespannt, was sie da noch hinbekommen. Aber Anke, damit sind wir ja schon so mitten in der Festivalsaison. Die hat ja schon im Januar begonnen, ist ja ganz klar. Manche fliegen nach Sundance und sehen sich an, was die American Independence so bieten. Du wiederum setzt dich in den Zug. Du fliegst ja nicht so gern und nicht so viel, was ich sehr gut finde, in Europa sowieso nicht mehr. Bist also nach Rotterdam gefahren und hast dir die Tiger Competition angesehen. Das ist ein wichtiger Wettbewerb. Aber erklär uns doch trotzdem erstmal, wofür steht Rotterdam überhaupt, so auch in diesem Jahrgang, ne? Also man kann ja das ganze Jahr so abfahren von einem Festival zum anderen, was nebenbei bemerkt du ja auch machst. Also wofür steht Rotterdam?
Ja, also wofür steht Rotterdam? Also du kommst erstmal am Bahnhof an und wirst schon von bewegten Bildern empfangen, weil überall sind Filminstallationen in der Stadt aufgebaut, auf Plätzen, in Galerien und eben auch am Bahnhof. Und das ist ganz schön, nach so einer langen Zugfahrt siehst du da einfach so aus geometrischen Figuren zusammengesetzt einen Yogalehrer und der gibt dir Übungen vor, du machst dann so ein bisschen mit, naja, dann kommt wieder meine Ungelenkigkeit raus. Aber da gibt es dann auch eine KI, die das sehr gut alles machen kann. Also, und eigentlich steht auch auf den Leinwänden Rotterdam für so ein Expanded Kino. Also es wird da schon wild rumexperimentiert. Es gibt dokumentarische Essays, hybride Formen. Also es wird so an die Grenze des Kinos gegangen. Das finde ich schon ganz spannend. Ja, und Knut, um nochmal zum Potsdamer Platz zurückzukommen. Das Festival hat ein Zentrum. Das ist total schön. Du sitzt da und triffst auf einmal alle möglichen Leute und tauscht dich über die Filme aus.
Ja, das ist eben wirklich schade in Berlin. Nach wie vor. Also wir glaubten ja, der Potsdamer Platz sei so ein Zentrum für die Berlinale. Das hat sich ja auch schon längst erledigt. Dann schauen wir mal aufs Programm in Rotterdam. Also was gibt's da so für filmische Entdeckungen, die du gemacht hast?
Ja, bleiben wir mal bei diesem Kino Expanded. Also es gab unheimlich viele Animationsfilme und ein 3-stündiger kam aus Indien, Kiss Wagon. Und den fand ich doch schon sehr eindrücklich. Der hat dann auch den Jurypreis gewonnen. Der nimmt uns mit in eine Bergwelt, wo strenge Rituale sind. Und es geht um einen Paketservice. Das ist das Einzige, was so richtig da funktioniert. Und es geht vor allen Dingen um Strukturen von macht, so sehr abstrakt, aber die kommen immer deutlicher raus und das hängt mit dieser Animation zusammen, die ständig wechselt. Also mal hast du so traditionelle Schattenspiele, dann wieder filmische Collagen, dann wieder Animationen, also wirst so richtig in einen Sog reingerissen, das fand ich schon ganz beachtlich. Und den Hauptpreis wiederum hat ein japanischer Film bekommen, Ryo heißt der, auch 3 Stunden lang. Das ist so Männer und Frauen auf der Suche nach Liebe. Es geht um eine junge Frau, die verliebt sich in einen Schauspieler, der nicht mehr schauspielern kann. Gleichzeitig in einen Fotografen, der gehörlos ist, der sich nur noch mit seinen Bildern ausdrücken kann. Und du gehst so langsam in deren Welt rein. Die Figuren müssen sich nicht erklären. Du bist in verzauberten Schneelandschaften, dann wieder in der Hektik von Tokio. Also die beiden Filme, die ich jetzt so gerade ein bisschen erklärt habe, da bist du mehr als Beobachterin im Kino. Also du erlebst auch was. Also es ist so Kinoerlebnisse, Knut.
Danke. Ich beneide dich ein bisschen. Also Kinoerlebnisse sind das, was wir alle immer wieder suchen. Gab es denn noch irgendwas Bemerkenswertes aus Deutschland? Wäre jetzt auch wichtig vielleicht so fürs Jahr, um da mal raufzuschauen.
Ja, also es gibt auch immer wieder niederländische Premieren und Sandra Hüller hat eben Zone of Interest vorgestellt, hat da eine Lecture gegeben, du, die war in 0,0 nichts ausverkauft und hat eine Stunde wirklich super alles erklärt, ihr filmisches, also ihr schauspielerisches Schaffen, wie sie Rollen anlegt, das war ganz großartig. Da gab es auch viel Applaus für und dann gab es ein Regiedebüt, das ist eine Deutsch-Schweizer Koproduktion, Milchzähne und die Regisseurin hat eben an der Konrad-Wolf-Schule studiert und er lief im Big Screen Competition und das ist ein ganz merkwürdiger Film, Dystopie, nahe Zukunft, irgendwas ist passiert. Und wieder sind wir bei so Machtverhältnissen, Knut, also wie so eine Dorfgemeinschaft versucht zusammenzuhalten, aber dabei eigentlich unmenschliche, wenn nicht sogar menschenverachtende Strukturen erstellt. Und das wird alles aus der Perspektive einer jungen Frau erzählt. Also das fand ich schon auch sehr beklemmend, wenn die so alleine durch den Wald geht. Das ist so alles so spannungsgeladen gewesen. Also schon eindrückliches Regiedebüt, ja, und Knuti Alexander Knut war auch, Alexander Kluge war da. Kosmische Miniaturen, ein Film, den er mit einer KI zusammen gemacht hat, also kommt alles aus der KI und er denkt dabei darüber nach, über den Sternenstaub, der in den menschlichen Zellen ist und er sagt, dass eigentlich im Weltall Notausgänge zu finden sind und dass dort eben der Schlüssel für unsere Realitäten liegen und das versucht er in ziemlich gewagten Bilderassoziationen zu beweisen.
Vielleicht sein letzter Film, kann man sich vorstellen, aber er ist so kreativ. Vielleicht macht er immer weiter, noch kurz nachzutragen. Milchszene ist ein Film von Sophia Bösch, auch mit Starbesetzung übrigens, ne? Ulrich Mattes ist unter anderem in diesem Film zu sehen, auf den ich mich übrigens auch schon sehr freue, sehr gespannt bin. Dann Anke, noch ein letztes Wort zu von dir. Jetzt ging es ja für dich so los mit den Festivals, kann man sagen, guter Auftakt in Rotterdam für dich?
Ja, ich bin in der Aufwärmphase. Also ich habe wirklich was, um es auch mal zu sagen, was erlebt im Kino und ja, ziemlich so eine große Bandbreite an Formen mitbekommen.
Schön, dann kommen wir wieder nach Hause und dann freuen wir uns beide schon, wenn wir Hand in Hand über den Potsdamer Platz gehen zur Berlinale. Bis dann,
bis
lieben
denn.
Dank. Tschüss.
Diese sogenannten Flüchtlinge sind die Waffen von Putin und Lukaschenko. Das sind keine Menschen. Das sind lebende Projektile.
Hört zu, ich möchte euch gern helfen. Wir verteilen Essen, Wasser, Kleidung, Medikamente, Powerbanks und Handys.
Die polnische Regierung will euch hier nicht haben. Die Grenzbeamten haben den Befehl, euch über den Stacheldrahtzaun zurück nach Belarus zu werfen.
Kurz vor der Berliner Premiere habe ich die große Freude zu reden mit der mehrfachen Oscar-Kandidatin, mit der Präsidentin der Europäischen Filmakademie, mit einer der wichtigsten europäischen Regisseurinnen, die ein großes, sehr intensives Werk geschaffen hat. Aber ich denke, ihr neuer Film ist in diesem Gesamtwerk nochmal etwas sehr Besonderes, besonders Starkes, Berührendes, auch sehr Aktuelles. Green Border erzählt von dem, was wir alle in den Nachrichten gesehen haben, diese Pushbacks, als die Menschen angestiftet von Lukaschenko mit falschen Versprechungen über die polnische Grenze gebracht wurden, wieder zurückgedrückt wurden. Aber jetzt erst verstehen wir, was es wirklich bedeutet hat für die Menschen. Dank dieses Films von Agnieszka Holland freue mich sehr, dass wir reden können. Hallo.
Hallo.
Was war Ihre Motivation zu sagen, ich mache einen Film über das, was wir alle in den Nachrichtenbildern gesehen haben, erzähle konkret von einer Familie? Gab es einen starken inneren Antrieb, diesen Film zu machen?
But my first motive was that it started on Polish soil a few years ago.
Mein Motiv war, dass alles auf polnischem Boden begann, im Sommer 2021. Lukaschenko öffnete einen Korridor für Geflüchtete aus dem Nahen Osten und später aus Afrika. Er gab vielen Menschen Visa. Er versprach ihnen, sie kämen direkt ins Paradies, in die Europäische Union. Die rechte Regierung in Polen nutzte das wiederum, um diese Menschen als große Gefahr für das Land darzustellen und ein entmenschlichtes Bild von ihnen zu zeichnen. Und sie sperrten das gesamte Gebiet ab, was völlig illegal war. Weder humanitäre Organisationen noch Medien hatten Zutritt. Damit haben sie die Gewalt des Pushbacks ermöglicht nach Belarus, das kein demokratisches Land ist. Es kam zu Folter, Vergewaltigungen und sogar zu Todesfällen. Mich hat das als Polin sehr betroffen. Und ich denke, dieses Thema ist wichtig für die Zukunft Europas als Kontinent der Menschenrechte.
Jetzt haben Sie ja keinen Dokumentarfilm gedreht über diese schreckliche Situation, sondern es ist ein Spielfilm mit drei verschiedenen Perspektiven. Helferin, Grenzpolizisten, junger Mann und diese syrische Familie, die führen Sie ja zusammen in diese drei verschiedenen Ebenen. Warum diese Perspektiven, diese drei sehr unterschiedlichen Perspektiven?
Man hat nie gesehen, was es wirklich für die Menschen dort bedeutet hat, welche Konsequenzen die politischen Entscheidungen hatten. Es gibt keine dokumentarischen Bilder. Nicht nur die Geflüchteten, auch die Grenzbeamten, die Helfer standen vor schrecklichen Erfahrungen und schweren Entscheidungen. Das wollte ich zeigen. Mir war klar, das ist der erste Film über diese Ereignisse und es war sehr schwer, ihn zu finanzieren. Ich wollte eine möglichst humane Haltung einnehmen und sehr episch, mehrstimmig erzählen. Das Drehbuch ist schnell entstanden und wir haben auch sehr schnell gedreht und geschnitten. Seit der Premiere in Venedig im Herbst vergangenen Jahres reise ich mit dem Film um die Welt. Er ist in Deutschland, Frankreich, Belgien zu sehen und er war ein überraschend großer Erfolg in Polen mit sehr bewegenden Reaktionen trotz heftiger Angriffe der damaligen Regierung.
Es ist kein Dokumentarfilm, aber es sieht manchmal so aus. Also die Kamera ist immer sehr nah dran. Sie bewegt sich bei dieser Flucht durch den Wald, den sie wiederum inszenieren wie so ein dunkler Märchenwald. Also auch vom visuellen Standpunkt her ist es ein ganz außergewöhnlicher, kraftvoller Film, der uns mit hineinnimmt in das Geschehen. Also das war ihre Inszenierungsweise.
Ja, wir wollten nah an die Figuren herankommen und auch die sehr komplizierten Szenen so drehen, als wären sie real. Wir haben schwarz-weiß gedreht, um den metaphorischen, den allgemeingültigen Aspekt zu betonen, das Zeitlose. Es geschieht heute, aber manchmal erinnert es uns an die Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Drama dieser Situation war, es geschah in sehr alten, sehr schönen und sehr gefährlichen Urwäldern mit den Sümpfen, wilden Tieren und reißenden Flüssen. Diese touristisch so reizvolle Gegend wurde plötzlich zur Horrorlandschaft.
Was ich so eindrucksvoll finde an dem Film ist, dass es, obwohl er schwarz-weiß gedreht ist, keine Schwarz-Weiß-Geschichte ist. Also der Grenzer ist ja durchaus ein Mann mit Gefühlen. Er hat eine Familie zu Hause, eine Frau, erwartet ein Kind. Die Helfer sind nicht nur Helden, die streiten sich untereinander, sind auch gestresst, sind in dieser Situation oft hilflos ausgeliefert. Also ich finde, sie erzählen wirklich von echten Menschen. Das gibt dem Film so eine Glaubwürdigkeit.
Ich wollte wirklich Stereotype oder Propaganda vermeiden und die Komplexität der Situation schildern. Ich glaube immer noch an das Gute im Menschen. Die Regierung sollte genau das in den Menschen fördern, statt das Böse hervorzurufen. Genau damit aber gewinnen derzeit Populisten an Boden, indem der Hass kultiviert wird. Ich sehe die polnischen Grenzschützer auch als Opfer der Situation, was sie nicht von ihrer Verantwortung für die kriminellen Taten befreit, aber sie wurden in diese Lage gedrängt.
Also Sie haben ja eben gesagt, es gibt das Potenzial des Guten in jedem Menschen und das zeigen Sie in dem Film ja auch. Deshalb finde ich, obwohl es teilweise schwer zu ertragen ist, sehr traurige Geschichten, sehr grausame Geschichten, entlässt uns der Film nicht hoffnungslos. Und auch das finde ich sehr wichtig.
Ja, inzwischen haben wir den Krieg in der Ukraine. In Polen wurde 1 Million ukrainischer Geflüchteter mit großer Solidarität und Empathie aufgenommen, auch vom Militär. Das war ganz spontan und herzlich. Es ging recht problemlos und zeigt, dass wir die Ressourcen haben. Wir müssen sie nur nutzen. Mein Film gibt keine Antworten, aber er wirft viele wichtige Fragen auf. Er konfrontiert dich mit der Möglichkeit, dass du vielleicht plötzlich in diesem Wald sein könntest, verloren und ohne Hilfe.
and help.
Also auch dieses wichtige Thema wird mit angeschlagen in einem Film, der aber grundsätzlich erzählt von einer großen Humankatastrophe, aber auch von der großen Kraft von Menschen zu helfen, den Menschen zu helfen, die auf der Flucht sind und Hilfe brauchen. Das ist die Leistung dieses epischen Films, dieses mitreißenden Films Green Border von Agnieszka Holland. Dziękuję bardzo. Thank you so much.
Dziękuję, danke schön.
Die erste Geschichte zu der Kugel rundherum. Vor ihm steht ein halb Liter Glasl, Spiritus.
Charlie, wie schaut's aus? Geht was mit einem Vorschuss oder nicht?
Jetzt sag ich das noch einmal, du Vogelkopf. Du musst liefern.
Deine Texte, Junge, die sind so, puh, das will keiner hören. Die Leute wollen eine Freiheit haben. Du musst Texte schreiben, Lieder schreiben, die ins Herz gehen, die jeder mitsingen kann.
Radio 1 vor Vormittags, das Filmmagazin. Als Voodoo Jürgens ist er ein Star, nicht nur in Österreich, auch bei uns bestens bekannt als ein wunderbarer Singer-Songwriter, der mit seinen Liedern wirklich mitten ins Herz hineingeht. Und es war einem sehr erfolgreichen, ganz großartigen österreichischen Regisseur, den wir bestens kennen, nicht zuletzt aus Die Beste aller Welten. Das war sein grandioses Debüt. Zuletzt Der Fuchs, auch ein sehr schöner, sehr persönlicher Film. Also es war diesem Regisseur überlassen, Voodoo jetzt endlich zu besetzen in einer Hauptrolle. Ein Film, der möglicherweise viel mit seinem eigenen Leben zu tun hat, der zumindest viel zu tun hat mit einem Wien, das Touristen so nicht wahrnehmen. Ein echtes Wien, ein sehr realistisches Wien, ein auch sehr schönes Wien, wie ich finde. Und ich freue mich sehr, dass die beiden jetzt wirklich da sind. Regal, Musik ist höchstens ein Hobby, ist der Titel dieses Films, der jetzt also aus Österreich zu uns gekommen ist und ganz sicherlich zu den schönsten und anrührendsten Filmen des Jahres gehört, kann man jetzt am Anfang schon sagen. Grüß erstmal ganz herzlich, Voodoo Jürgens ist bei uns. Hallo, willkommen.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist und schön natürlich Adrian Geuginger, dass du bei uns bist, Regisseur und Autor dieses Films. Hallo, hallo.
Hallo, grüß euch.
Und erstmal, Adrian, muss ich natürlich fragen, wie kam es überhaupt zustande? Also hast du seine Lieder auch gehört, haben die dich beeinflusst? Ist vielleicht sogar aus dem Geist der Lieder so eine Figur auch entstanden? Es ist natürlich ein Spielfilm, es ist kein Dokumentarfilm über ihn.
Genau, also die Inspiration für mich ist wirklich durch seine Lieder kommen. Das hat in mir ganz viel losgelöst. Mir ist ja diese Welt nicht ganz unvertraut, so in der Voodoo Jürgens irgendwie auch aufgewachsen ist und von der er vor allem auch singt. So. Und dann habe ich gedacht, wow, da könnte man einen Film draus machen. Das ist irgendwie, da steckt so viel Herz und Gefühl und auch Straßenpoesie schon in den Texten, warum nicht auch in einen Film packen? Und dann habe ich Voodoo kontaktiert und wir haben uns über Jahre immer wieder getroffen und haben gemeinsam was ausgeheckt.
Und zwar eben ein Drehbuch erfunden, eine Figur erfunden, das muss man nochmal betonen, finde ich. Wobei ich immer wieder dann mir das auch sagen musste, Voodoo, das ist jetzt ein Spielfilm, da gibt es ein Drehbuch, das bist nicht wirklich du, aber es hat wahrscheinlich dann schon viel mit dir zu tun. Jedenfalls spielst du so, als ob es schon irgendwie auch ein Stück von dir selber wäre?
Ist es zum Teil ja auch, also so dieses diese dauernde Jobsuche, die im Film ist, die ist mir bekannt und ich habe den Adrian viel aus meinem Leben erzählt und da doch viel Eingang in den Film gefunden. Trotzdem ist uns auch wichtig gewesen, da irgendwie so eine Distanz zu mir auch reinzukriegen, der handelt natürlich anders als ich und trotzdem habe ich es aber versucht, das so anzulegen, dass es sehr, sehr persönlich und viel von mir in die Figur reinzustecken. Also ich wollte jetzt nicht den so gekünstelt dann machen.
Also du trägst ja den Film, bist in jeder Szene irgendwie auch zu sehen oder fassen in jeder Szene. War das jetzt auch eine große Herausforderung? Du bist natürlich gewohnt, vor Leuten zu spielen, ein Publikum zu haben, aber dachtest du, eine Rolle dann zu spielen, ist doch immer was anderes.
Ist auf jeden Fall was anderes, aber ich bin gut hineingewachsen, würde ich sagen, dadurch, dass wir das Drehbuch ja auch gemeinsam erarbeitet haben, ist es jetzt nicht so gewesen, dass mir das so vor die Nase geklatscht worden ist und dann ist erst... mir was überlegen konntest. Und wir haben das sehr viel.
Also du wusstest, was ich erwartet. Es gab eben ein Drehbuch, es ist das nicht durchimprovisiert. Und wir sollten diese Figur, die es eben wirklich ist, auch mal ein bisschen schildern, Adrian. Also diesen Rekal, der heißt mit bürgerlichen Namen...
Erich Borczek.
Genau, Rekal ist so der Künstlername. So
genau, oder der Erich, also wir Österreicher sind ja Weltmeister im Spitznamen abkürzen. Also aus Josef wird Sepp und so weiter und aus Erich...
Ach, das Rickerl, das ist der Erich. Ein Typ, der sich so durchschlägt in den Kneipen oder in den Beißel.
Beißeln? Jochel, kann man auch sagen.
Ja, das habe ich noch nie gehört, das andere habe ich schon mal gehört. Hängt da rum, spielt, die Leute mögen ihn auch. Das muss man dazu sagen. Das ist ein Mensch, den man total gern hat. Von Anfang an, egal was der für unsägliche Sachen macht, muss man auch klar sagen. Man hat ihn einfach gern. Und ich glaube, es war dir auch wichtig, eine Figur hinzustellen, die bei allem, was an Zumutung auch in ihr steckt, doch von Anfang an irgendwie jemand ist, den wir gerne irgendwie schützen wollen.
Ja, weil der Rickerl halt auch einer von ihnen ist.
So, also er ist halt in diesen Beiseln genauso aufgewachsen, wie halt die Stammgäste dort sind. Und er hat irgendwann halt in der Vorgeschichte, die wir im Film nicht zeigen, hat einmal zur Gitarre gegriffen und angefangen, das, was er erlebt und die Menschen hier kennenlernt, das in Liederform zu bringen. Und dadurch wird er auch zum Sprachrohr ein bisschen dieser Menschen. So ein bisschen wie dieser tolle Dokumentarfilm Sugar Man, so zum Beispiel. Oder auch, also das sage jetzt nur ich, weiß nicht, wo du es siehst, aber auch zum Beispiel so die früheren Bob Dylan Lieder oder auch Inside Llewyn Davis war für mich auch so ein bisschen eine Referenz und das finde ich einfach toll, eben in der Figur Rickerl, dass man spürt, er erzählt von den Dingen, die er fühlt und die er selber erlebt und das kommt natürlich total gut an bei den anderen, aber der Rickerl ist auch ein Weltmeister in der Selbstsabotage. Ja. So.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, also die Leute dort in der Kneipe, die glauben ja an dich, also die glauben an Rickerl, du selber aber tust es nicht, es gibt sogar ein Radioangebot, also du könntest im Radio spielen, also eine Figur, macht er aber nicht, weil er dann doch nicht rein will, also was ist eigentlich mit ihm los? Mangel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, was ist das?
Ja, auf jeden Fall dann vielleicht auch durch also Angst vor dem Erfolg genauso wie Versagensangst, also so beides. Also so einerseits kriegt er diese kleine Bestätigung, andererseits, wenn dann so jemand großer wie der Nino aus Wien vor ihm steht und 13 Alben wie nix raushaut, ist er halt dann doch eingeschüchtert.
Hat das auch was mit dir zu tun? Also ich sag mal Versagensangst. Wir kennen auch ganz große Stars, die Stadien füllen. Die wissen, wie das ist. Man geht auf die Bühne und denkt, heute wird nichts funktionieren. Das kennt man eigentlich.
Man ist nicht jeden Tag gleich drauf, würde ich sagen. Also so, man kennt es schon. Also so nicht in den Ausmaß. Und auch wenn man natürlich eine neue Platte macht oder so, kann schon mal sein, dass man jetzt nicht so inspiriert ist und da so ein bisschen, oder wenn man was Neues ausprobiert, dass das dann nicht so ganz sicher ist. Aber in dem Ausmaß, so wie es beim Rickerl ist, ist Gott sei Dank bei mir nicht vorhanden.
Sonst gäbe es ja keine Konzerte und keine Platten. Jetzt hat der Mann, das haben wir auch schon so kurz angedeutet, Adrian, ja schon einiges ausprobiert und wir begleiten ihn ja auch so. Vom Arbeitsamt, das heißt bei euch anders, ne?
AMS,
ja. AMS. Genau, AMS. Amt für
Arbeitsmarktservice.
Genau, also da ist er öfter mal. irgendwann sind die auch verzweifelt natürlich dann, die Mitarbeiterinnen dort. Jedenfalls, er ist im Sexshop, er ist im Friedhof, er schlägt sie so verschiedenen Jobs rum. Und man muss ganz klar sagen, das ist alles nichts für ihn. Und wie er da scheitert, ist ja auch sehr, sehr komisch. Also diese Freude am Scheitern, kann man fast sagen, durchzieht den Film durchaus auch. Ist auch eine Lust, immer daneben zu liegen. Ein bisschen schon, ne?
Genau, also lustvolles Scheitern war irgendwie so teilweise auch so ein bisschen ein Motto für uns. Und also da sind ja auch ein paar Parallelen dabei. Also kann der Woody auch sagen, also er hat ja wirklich mal im Friedhof gearbeitet. Mhm. Es gibt einen Song, wo er darüber singt, wie das wäre, am Würstelstand zu arbeiten. Das hat mir wiederum gefallen, weil auch meine Mutter im Würstelstand gearbeitet hat. Ja. Und meine Mutter zum Beispiel hat in einem Sexshop gearbeitet. So, ich habe dann als Kind öfter mitgehen dürfen und so. Also das, wir haben so ein bisschen unsere, also was dieses Arbeiterding trifft, ein bisschen unsere gemeinsamen Erfahrungen einfließen lassen. Und ich finde das einfach schön, dass er eben nicht so einfach nur nichts tut und sandelt, sondern er versucht schon immer irgendwas zu machen und so, und er will irgendwie und er lässt es nicht komplett treiben. Und obwohl er ist ja nie so richtig besoffen im Film, er ist so Alltagsalkoholiker, trinkt immer schon ein bisschen, aber er lässt es nie komplett gehen. Ja. Das war uns einfach auch wichtig, aber er steht eben selber im Weg und er glaubt nicht an sich und und irgendwann muss er einfach dann eine Entscheidung treffen, weil das eigentlich Entscheidende ist ja nicht die Musik, sondern sein Sohn.
Genau, auf den kommen wir auch noch zu sprechen, also auf die Familiengeschichte, die ja sehr schwierig ist, aber ich würde, wo du gerne nochmal reden, über das Singen selbst, weil was Adrian gerade beschrieben hat, das sehen wir eben, also so ein Quartalstrinker oder Spiegeltrinker ist er, glaube ich, sowas eher, ein Spiegeltrinker, also er ist immer so ein bisschen neben der Spur, nie so ganz, genau, aber immer etwas neben der Spur, aber wenn du singst, wenn er singt, dann ist das total faszinierend, dann ist es eine andere Person. Dann versinkt er völlig in diesen Texten, diesen Liedern. Es ist wunderbar, vermutlich auch bei dir selber so auf der Bühne. Ist das ein Teil von dir?
Ja, das, also so, das haben wir auch so übernommen. Also ich schließe gern die Augen, auch bei Konzerten. Also so nicht immer, es kommt auch so drauf an, aber auf jeden Fall auch, wenn du so merkst, so, dass man es noch lenkt Publikum auch ab manchmal. Also es kann ja auch sein, dass dann Leute irgendwie quageln in der ersten Reihe oder so, die vielleicht auch große Fans sind, trotzdem quageln's. Und dann muss ich die Augen zumachen und dann bin ich in dieser Welt drinnen und dann geht's.
Zum Glück hat Adrian viele Lieder in voller Länge aufgenommen. Es ist auch ein Musikfilm, muss man ganz klar sagen. Es ist ein Musikfilm, kein Musical, aber ein Musikfilm, sodass man deine Lieder auch genießen kann und die auch zusehen kann. Und du hast, das freut mich riesig, deine Gitarre mitgemacht. Vielen lieben Dank. Im Film ist es auch sehr herrlich, in diesem Gitarre Gitarrenkasten. Da liegen ja dann völlig wild diese Zettel rum, diese Texte, die er dann sucht. Also auch das ist vollkommen chaotisch. Aber du wirst jetzt für uns ganz geordnet, hast die Gitarre auch gestimmt, für uns ein Lied singen. Fantastisch. Welches denn?
Drei Geschichten aus dem Café Fesch heißt die Nummer.
Jetzt hier bei uns gespielt von Voodoo Jürgens.
Okay. Die erste Geschichte zu der Kugel rundherum. Vor ihm steht ein halb Liter Glasl Spiritus. Die Haxen vom Sessel bringen sie durch, dass du glaubst, dass sie im Glei am Boden hat. Ein Jogger hat er und ein Loch in der Hosen, ein Kapperl am Boden und ein dreckiges Lachen. Er holt dir auf Luft, er nimmt nur einen Schluck, als Wort auf seine Geschichte, das er gedruckt. Er erzählt von einer Wohnung in der Nobelegasse. Die ist so klar, bald wird er nicht mehr reinpassen. Die ist so klar, da kannst du dich nicht einmal umdrehen. Kugel, Häusl, Schlafzimmer, alles ist in an. Die ist so klar, da kannst du dich nicht bewegen. Und im Eck steht ein Bett mit der Mutter daneben. Und die sudert mit ihm in der Früh und am Abend. Aweh, Bua, was du mir da tust. Sterben möchte und wie's da ausschaut, sucht er endlich eine Frau, die da ein bisschen zusammenräumt. Wenn's deine Pornos sieht, dann rennt sie gleich davon, dass du da nicht genierst. Das wundert mich schon. Der zweite ist der Willi, der Chef von der Hitten. Mit seinen langen Federn sitzt er dort auch schon am Sitzen. Ein Bäckerl am Ärmel mit einem Kopf von einem Tiger. Die Tigers waren sie Gang und er war der Leader. Wenn's mit ihnen einen Wickel gehabt hast, bist besser gerannt. Die waren in 15. am 8, die hat jeder kennt. Und der Willi hat eine Tochter gehabt, die hat's in Goldenen gegeben. Er's gefunden im Zimmer mit der Bomben daneben. Im Handy war noch die Nummer vom Django drin. Du hast dir das Zeigadrad und jetzt ist hin. Die Bim fährt nach Simmering. Ich kauf dir einen Vorschein. Ich brich dir das Knack und du steckst in dein Sorge. Zusammen, die Hallo-Triste wieder noch nicht fahrt. Und wann soll ich da sein, wenn das Deal zutrat? Hatscher der Songs zum Dritten in der Hitten oder mitten vor der Gestritten hat den eingesperrt in der Kiste. Scher den Holz-Pyjama hat's dann wieder geheißen. Einmal hat er vergessen und in der Kiste sitzen lassen. Nach zwei Wochen ist der Haxen angestorben, haben sie müssen amputieren und auch Prothesen besuchen. Jetzt sitzt er da mit seinen hölzernen Bein, biegt einen zusammen, zündet einen an und wird wach. Bloß den Rauch ins Gesicht von der Hure, die auf seinen Schoß hockt. Sie sagt, Daimi, Zigaretto, Jebotti, Guratz.
Voodoo Jürgens spielt hier live bei uns im Studio. Ganz herzlichen Dank dafür. Es war genau wie im Film, finde ich. Und diese Lieder berühren mich total, muss ich echt sagen. Also gerade im Film, in diesem Kontext auch nochmal, haben sie eine andere Dimension, finde ich. Nicht? Also sie kommentieren ja auch vielleicht manchmal das Geschehen.
Ja, es ist schon interessant, dass Nummern halt auch, also wo mit den Orten so verbunden sind. Ich habe einmal ein Konzert in einem Gefängnis gespielt, da haben die Nummern auch eine ganz andere Kraft auf einmal gehabt und so jetzt in den Film gesetzt. je nachdem, also so kommt da eine Person mehr oder weniger halt irgendwie dann raus. Und das ist ganz interessant.
So. Natürlich auch die Geschicklichkeit von Adrian, das so einzubauen, dass es eben Teil der Erzählung wird und nicht plötzlich Fremdkörper sind, da fängt jemand an zu singen, sondern es ist Teil der Geschichte und Teil dieser Person. Was fasziniert dich denn eigentlich am meisten jetzt mal an dem echten Voodoo, also an dem, der seine Lieder singt? Denn das muss ja etwas gewesen sein, du hast vorhin gesagt, was dich inspiriert hat.
Ja, also es gibt einen Song, der heißt Tullen, der kommt da im Film vor. Da singt der Voodoo, ich glaube, sehr autobiografisch auch über seine Kindheit und seine Jugend. Und wie ich zum ersten Mal gehört habe, das war 2017, da war ich auf Kinotour zu Die Beste der Welten, zu meinem biografischen Film. Und ich habe mir gedacht, das ist mein Film quasi in Liedform. So, ich habe das so spannend gefunden, irgendwie so persönlich einfach über seine Kindheit und seine Jugend singt. Und dann habe ich einfach auch so Musikvideos von ihm angeschaut und Live-Performances und da bin einfach sofort, ist wirklich was übergesprungen. Also es hat wirklich was berührt, wie es auch bei anderen Musikern öfter der Fall ist. Nur eben habe ich das Glück gehabt, dass der jetzt gerade ganz aktuell da war. Ja. So, also weil der Wolfgang Ambros, der ist einfach jetzt schon im Alter, wo das nicht mehr passt hätte, diese Geschichte zu erzählen. Mhm. Und beim Voodoo Jürgens war es eben noch voll da und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich jetzt nicht rum. Nicht mich selbst sabotieren, wie es der Rickel machen wird, sondern jetzt gleich in die Tat umschreiten und das Projekt starten.
Zum Glück, du hast ja schon gesagt, das eigentlich wichtige Element des Films, das ist seine Familie. Also er ist getrennt von seiner Frau. Der ist ja ziemlich wütend darüber auch, weil natürlich diese Frau ist jetzt zusammen mit einem gestopften Piefke. Habe ich so noch nicht gehört, aber das ist eben also halt der Deutsche. Ganz anderer Typ, hat Geld und schickes Haus mit ihr und so. Und es gibt den kleinen Sohn, der ist so etwa 8 Jahre alt.
Sechs
ist er sogar. Sechs, und das ist der Ben Winkler, der den fantastisch spielt, finde ich. Kinderdarsteller, dafür hast du überhaupt ein gutes Händchen, wissen wir alle. Jedenfalls ist das so eine anrührende Geschichte, die wiederum ja auch irgendwie, glaube ich, jeden ergreift, weil man merkt, da will er ja alles richtig machen. Und wenn er da scheitert, dann ist es besonders bitter, finde ich, Voodoo, weil dann betrifft es ja nicht mehr sein eigenes Scheitern, sondern dann geht immer ein Stückchen Beziehung kaputt. Vielleicht kannst du das Verhältnis der beiden mal schildern, denn die lieben sich natürlich riesig, können sich aber nur selten sehen.
Ja, also so, es geht auf jeden Fall darum, dass er in dieser neuen Konstellation ja auch quasi so seinen Platz finden muss, was ja auch nach so einer Trennung und wenn da quasi ein neuer Partner reinkommt, jetzt auch nicht so leicht ist. Und er projiziert halt natürlich in den neuen Freund sehr viel rein. Der ist ja eigentlich, macht ja nichts falsch, er versucht ihn auch ein guter Ersatzvater zu, also macht er so alles richtig. Aber für den Rickerl ist es halt natürlich unangenehm, das zu sehen, wenn er da kommt, dass da einfach eine neue Familie ist. Und die Zeit, die er hat, versucht er ein guter Vater zu sein, verwechselt das aber auch dann oft mit einer Freundschaft. Also so die Beisel-Kneipen, in die er da sein Sohn mitschleppt, ist natürlich nicht immer der optimale Ort für ein Kind.
Der Sexshop auch nicht
unbedingt. Aber, Sexshop auch nicht. Aber er hat halt dann auch so Ideen wie Lagerfeuer und so, die das dann so ein bisschen ausgleichen wieder.
Also es ist vor allem im Kern wirklich eine Vater-Sohn-Geschichte, finde ich, in diesem Film, die wir sehen können und die zu Herzen geht und zu einer der schönsten Schlussszenen der letzten Jahre, finde ich, führt. Werde ich jetzt nicht verraten, was da passiert im Kino, aber es ist dann wirklich sehr, sehr schwer, die Rührung zu verbergen. Warum? Muss man auch gar nicht. Kann man ja zulassen. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, finde ich, Adrian, dass der Film diese große Emotionalität hat, dass er aber gleichzeitig auch sehr komisch ist und dass er sehr geschickt Sentimentalitäten umschifft, weil das kann furchtbar sein. Da merkt man sofort, was los ist, rutscht aus auf so einer Schleimspur und dann ist alles kaputt. Also wie hast du da auch gearbeitet? Hat auch viel zu tun mit diesem authentischen Look, finde ich, mit dieser Wahrhaftigkeit.
Ja, genau. Also der Kameramann, der Paul Sprinz, hat da, finde ich, da echt viel dafür getan, dass es authentisch, ich sage jetzt mal, ein bisschen 70er, 80er Jahre Flair hat, ohne das jetzt irgendwie so drauf zu drücken. Und ja, ich meine, da wurde Jürgens heute sehr viel einfach beigesteuert. Also wir haben gemeinsam mal die Songauswahl getroffen und so. Und auch gerade die Dialoge, wenn jetzt so viele Figuren reden am Stammtisch, so, da ist auch viel improvisiert worden. So. Und ja, und ich glaube, dass ich und der Voodoo auch, dass wir so ein gutes Antenne dafür haben, einfach so Kitsch und Klischees zu vermeiden. Es hilft ja, weil wir die Welt erkennen. So, also es ist jetzt nicht, wo wir uns jetzt irgendwie rein irgendwie denken und müssen so stark sein, ist nicht uns irgendwie vertraut gewesen. Und es soll aber lustig sein. So, und also ohne, dass es aber wirklich jetzt eine Schenkelklopferkomödie ist, so soll es einfach lustig und dann auch berührend sein. Und ja, und das war im Schnitt dann auch noch echt viel Arbeit. Das war sicher der Film, wahrscheinlich die größte Herausforderung war beim Schneiden. Einfach, dass das Tempo passt, dass der Wechsel passt zwischen Tragik und Komödie. Aber ich finde, es hat, also mir hat der Film sicher, der mir am meisten Spaß gemacht hat, selber zu machen, auf jeden Fall.
Wirklich eine Komödie ist.
Absolut.
Und weil es natürlich auch Spaß macht, muss man sagen, bei allem Mitgefühl, wie sich die Schlinge irgendwie immer fester um seinen Hals schließt. Also wie es immer katastrophaler wird. Wenn Katastrophe passiert, dann folgen die anderen auch. Das ist dann fast unentrinnbar, was da passiert. Wurde noch eine Frage, eine letzte. Jetzt hast du also hier bravourös diese erste Hauptrolle gespielt und trägst den Film. Ist das jetzt auch ein Einstieg in eine neue Seite deines Geschäfts oder bleibst du nach wie vor dann doch der Singer-Songwriter?
Ich würde sagen, ich lasse mir das offen, weil ich habe mich nie so als reinen Musiker jetzt auch begriffen. Genauso dilettantisch, wie man das Musizieren beigebracht hat. So habe ich mir jetzt den Schauspielern genähert. Und schauen wir mal, also so, da bin ich offen, was kommt in der Zukunft.
Voodoo Jürgens, was für ein Künstlername übrigens, muss man auch mal sagen, natürlich bestens bekannt unter diesem Namen. Ist auch ein Poet, finde ich. Du hast Bob Dylan vorhin erwähnt, der auch ein großer Poet ist, sogar Literatur-Nobelpreis bekommen hat. Und ich finde, diese Poesie, diesen poetischen Blick, den kann man sehr wohl auch in diesem Film sehen und spüren. In Rickerl, Musik ist höchstens ein Hobby, so kann man es auch sehen. Ein Film, der als Vater-Sohn-Geschichte direkt ans Herz geht und gleichzeitig auch ein schönes Porträt ist, finde ich, eines anderen Wien. Ich bedanke mich sehr herzlich natürlich auch für diesen tollen Auftritt hier bei uns. Vielen lieben Dank, Voodoo Jürgens. Und natürlich danke Adrian Geuginger, sehr fleißiger Regisseur. Das heißt, also ich hoffe, dass wir uns bald dann auch wiedersehen zum nächsten Film. Dankeschön.
Danke.
Achso, etwas muss ich noch ergänzen, ganz wichtig, weil ihr habt ja jetzt auch das Österreichische gehört. Die Kinos können sich entscheiden. Also sie können eine untertitelte Fassung spielen, was ich unbedingt empfehlen würde. Aber auch ohne Untertitel, das ist vielleicht in Süddeutschland noch eher möglich. Aber hier würde ich sagen, wunderbar, dass wir die Originalfassung sehen können, weil es wäre sehr, sehr schade, wenn diese Färbung verloren ginge. Also man muss natürlich den Film mit deutschen Untertiteln sehen und wird dann den vollen Genuss haben. Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Ich bin jetzt verabredet mit einem großen Hitchcock-Fan. Das haben wir auch gemeinsam beide, aber der große Unterschied ist, er weiß wirklich alles. Es ist unglaublich, sein Detailwissen, seine Leidenschaft, also grundiert mit Fachwissen. Und an diesem Wissen können wir jetzt alle teilhaben, an einer leidenschaftlichen Liebe zu Hitchcock, zum Meister des Suspense. Das Buch heißt auch so schön wie so Gebrauchsanweisung. Ich glaube, es ist auch ein bisschen gedacht, How to Hitchcock, meine Reise durch das Hitchcock-Universum. Ein Buch eines Mannes, den wir in einem anderen Zusammenhang sehr, sehr gut kennen und da ist er in ganz Deutschland sehr bekannt, nämlich als einer der Sprecher von den drei Fragezeichen. Hat ja auch mit Hitchcock zu tun. Wenn wir alles bereden können, erstmal freue ich mich sehr, dass du Zeit für uns hast und Glückwunsch natürlich zu deinem Buch, Jens Wawrzeck. Und so spricht man ihn richtig aus, das habe ich jetzt endlich mal gelernt.
Wunderbar, wunderbar ausgesprochen.
Ja, also deine Verbindung zu Hitchcock, jeder hat irgendwie mal einen Hitchcock-Film gesehen übrigens. Das ist wahrscheinlich wirklich der populärste Regisseur aller Zeiten, denke ich mir immer. Bei dir muss es ja irgendwie doch eine andere Initialzündung gegeben haben, dass es eine lebenslange Beschäftigung wurde, die dann mündet in dieses unterhaltsame und informative Buch.
Ich kann es nicht genau benennen, was es eigentlich war, was bei mir so diese Sucht nach Hitchcock ausgelöst hat. Aber als ich den ersten Hitchcock-Film gesehen habe, da war ich 12 und das war bei Anruf Mord. Und dieser Film hat irgendetwas in mir bewirkt. Ich glaube, es ist die Kombination, die bei Hitchcock so unwiderstehlich ist. Das ist die Ästhetik, das ist die Spannung natürlich, das sind die Schauspieler, das sind die Farben, die Musik, das Spiel mit der Angst, das Spiel mit der Unsicherheit, menschlicher Beziehungen. Das habe ich natürlich erst viel später für mich so analysiert. Als Kind sieht man das und findet die Geschichte spannend und hofft, dass Grace Kelly nicht erdrosselt wird. Aber inzwischen sehe ich halt einen Hitchcock-Film und entdecke jedes Mal, wenn ich ihn sehe, immer eine neue Ebene, eine neue Haut, die man abziehen kann, wie bei einer Zwiebel. Also das ist ein wirklich Regisseur, der mich niemals langweilt. Egal, wie oft ich die Filme gesehen habe und glaube, ich kenne die meisten wirklich in- und auswendig. Trotzdem, gestern habe ich wieder einen gesehen, denke ich plötzlich, kenne ich diese Szene? Irgendetwas entdecke ich immer.
Also er hat über 50 Filme gemacht. Du beschreibst sehr viele davon sehr genau und hast einen schönen, genauen Blick auch. Es macht wirklich Spaß, nochmal zu lesen. Man hat sofort auch Lust, die Filme nochmal zu sehen. Was ich aber auch interessant finde, du schreibst keine normale Biografie. Gibt es auch eine ganze Menge, wie wir alle wissen, auch sehr gute. Sondern du hast ja so eine Art Sammelsurium der einzelnen Themen zusammengetragen. Also das ist schön geordnet in verschiedenen Fächern, warum diese Entscheidung, große, wichtige Themen dann in den Mittelpunkt zu rücken.
Ja, ich glaube, diese Themen, Hitchcock und die Mütter, Hitchcock und die Ehen, Hitchcock und die Schurkinnen und Schurken, das sind Themen, die mich immer wieder abgeholt haben. Vor allen Dingen das Erste, was ich hundertprozentig wusste, war, dass die Mütter Thema sein müssen, weil ich kenne keinen Regisseur, der so regelmäßig so interessante, schillernde Frauenfiguren auf die Leinwand gebracht hat und vor allen Dingen auch die Mütter, die gar nicht mal die Hauptrolle übernahmen, sondern irgendwie im Hintergrund agieren, aber eben alle Fäden in der Hand haben. Und es sind nicht nur monströse Mütter, wie ihm gern unterstellt wird, sondern es sind teilweise auch sehr mutige Mütter, wie Doris Day in Der Mann, der zu viel wusste, oder liebevoll, Shirley MacLaine in Immer Ärger mit Harry. Ich finde dieses Mutter-Universum bei Hitchcock unglaublich spannend.
Und was auch ein Thema ist, das zieht sich dann sogar durch das ganze Buch, nicht nur durch eine einzelne Abteilung, ist eben dieses schöne Verschwimmen von Gut und Böse. Also diese Grenzen durchlässig werden zu lassen bei ihm. Ich finde ihn auch unglaublich modern. Also das ist eben nicht so. Das löst sich alles auf in seiner Spannungsdramaturgie.
Ja, und dadurch kommen wir selbst in Irritation und verlieren den Boden unter den Füßen. Das finde ich eben auch so spannend an einem Hitchcock-Film, weil du nicht mehr genau sagen kannst, wer ist gut, wer ist böse. Und da wir uns oft mit den Bösen identifizieren, weil Hitchcock es so brillant inszeniert hat, sind wir plötzlich mit Schuld konfrontiert. Und Schuld ist ein ganz großes Thema bei Hitchcock. Wer ist schuldig, wer ist unschuldig? Vertigo ist so ein Film, der ja auch als einer der besten Filme aller Zeiten nach wie vor gilt, weil es sowohl Opfer und Täter in einer Figur jeweils sind. Kim Novak ist Opfer und Täter und James Stewart genauso. Alles verschwimmt. Ich habe bei den Hitchcock-Filmen oft das Gefühl, ich verliere den Boden unter den Füßen und man lässt sich wirklich auf das Unerwartete ein.
Was ich auch spannend finde in deinem Buch, ist, sich nochmal zu vergegenwärtigen, weil es gibt eben diese Leuchttürme, die irgendwie jeder kennt, Psycho, die Vögel und. Aber dass er die gesamte Filmgeschichte abbildet, dass er mit Stummfilmen anfängt, die auch schon großartig sind, dass er 3D gemacht hat, dass er also auch immer Innovationen mitgemacht hat, dass er die gesamte Filmgeschichte abbildet und dafür auch steht.
Ja, und das Großartige ist, wenn man sich überlegt, dass Hitchcock seinen vielleicht erfolgreichsten Film drehte 1960, da war er dann schon also über 60 und dann nochmal begann, sich zu überlegen, ich möchte etwas machen, was vorher noch niemand gemacht hat. Er konnte ja bereits auf eine Karriere zurückblicken, die brauchte keine neue Innovation. Aber dann entschied er sich für Die Vögel und das war 1963, als der Film erschien, ein Film, der so noch nirgends auf der Leinwand zu sehen gewesen war, der unglaublich kompliziert war mit all den technischen Möglichkeiten, die es damals eben noch nicht gab. Das finde ich auch an Hitchcock faszinierend, obwohl er immer wieder ähnliche Versatzstücke benutzt in all seinen Filmen, ist er immer wieder bereit, etwas neu zu wagen. Und in Die Vögel unter anderem zum Beispiel einen konventionellen Hollywood-Soundtrack völlig außer Acht zu lassen und zu sagen, ich möchte nur elektronische Sounds. Das ist, finde ich, wirklich mutig gewesen.
Sounds rückwärts laufen zu lassen und so, also es war ja absolut innovativ und revolutionär, was er gemacht hat. Was ich aber so faszinierend bei ihm finde, und das sagte er im Gespräch mit Truffaut, bezieht sich auf dieses berühmte Buch, auch dieses Gesprächsbuch, er ist dann richtig wütend einmal und sagt zu Truffaut, denken Sie, ich mache ja Filme für die Filmkunststudios, weil Truffaut natürlich sehr intellektuell rangeht, das analysiert. Er wollte das nicht. Also er wollte Kunst vielleicht sogar da machen, wo man sie nicht erwartet.
Das ist das, was ich eigentlich am liebsten an ihm mag. Das ist, er hat eine hohe Achtung vor dem Publikum. Er macht keine Filme für 20 Leute. Und interessant ist, dass Truffaut und seine Kollegen von der Nouvelle Vague, Eric Rohmer, Claude Chabrol und Godard, ja einen Hitchcock-Film besonders mochten, den Hitchcock sehr misslungen fand. Und ich übrigens mag ihn auch nicht besonders. Under Capricorn, Sklavin des Herzens. Das ist aber interessant, dass sich gerade diese beiden eigentlich konträren Punkte so zusammengefunden haben zu diesem Interview und hohen Respekt voreinander hatten. Aber Hitchcock war auf jeden Fall jemand, der auch auf Erfolg hin inszeniert hat, aber zu seinen Bedingungen. Und das macht ihn halt auch zum Künstler.
Du hast dafür im Buch die schöne Formulierung, wir fürchten uns nicht unter Niveau. Das finde ich sehr gelungen, weil das zeigt, er wollte unterhalten, aber eben mit höchstem Niveau. Ja. Das hat er auch geleistet. Du hast ja eine sehr innige Beziehung zu Hitchcock, nicht nur, weil du ein Fan bist, sondern drei Fragezeichen, hat ja unmittelbar mit der Figur Hitchcock zu tun. Du hast, was ich auch sehr verdienstvoll finde, die literarischen Vorlagen nochmal vorgeholt und eine ganze Hörbuchreihe gemacht, weil man kennt die Autoren und Autorinnen kaum, die er verfilmt hat. Also du bist ihm wirklich sehr verbunden und sehr innig und weißt viel, aber gab es durch die Arbeit an diesem ja sehr persönlichen Buch dann doch auch mal so Augenblicke, wo er dir nochmal näher gekommen ist?
Naja, ich habe halt, während ich dieses Buch schrieb, natürlich nochmal alle Hitchcock-Filme gesehen und wenn möglich im Kino. Dadurch war er mir eigentlich noch mal näher gerückt, weil wenn man dann in dieser Masse plötzlich, er hat 53 Filme gedreht zwischen 1925 und 1976, wenn man diese ganzen Filme dann noch mal so in der Chronologie sieht, dann hat man schon das Gefühl, man lernt einen Menschen kennen, weil Hitchcocks Filme sind unglaublich persönlich. Seine Obsession, seine Sehnsüchte, seine Ängste, seine Träume, seine Albträume, alles findet man in den Bildern, die Hitchcock geschaffen hat.
Ich kann meinen Lieblingsfilm benennen, nämlich Fenster zum Hof. Ist für mich so ein makellos schöner Film. Noch dazu wurde ja, schreibst du ja auch zurecht, mit Kino auch zu tun.
tun hat, mit dem Voyeurismus, den wir alle lieben am Kino. Also das Schauen, das Sehen ist ja das große Thema dieses Films. Deshalb mag ich den vielleicht besonders. Wenn du jetzt einen wirklich nur empfehlen darfst, Leute lesen dein Buch und fangen jetzt an, was wäre der erste Film?
Naja, da sage ich wirklich immer, dass die Tagesform bestimmt bei mir. Ich bin total stimmungsabhängig, welchen Hitchcock-Film ich nun heute oder morgen oder übermorgen sehen würde. Ich würde sagen, wenn ich wirklich nur noch einen bis zu dem Rest meines Lebens sehen darf, dann wäre es Der Mann, der zu viel wusste, weil ich Doris Day so mag.
Das ist ein hinlänglicher Grund, finde ich. Also, ich danke dir ganz herzlich. How to Hitchcock von Jens Wawrzyczek ist erschienen bei DTV für 13 Euro. Meine Reise durch das Hitchcock-Universum, eine wunderbare Reiseanleitung ist das, finde ich. Entweder das Universum neu zu entdecken oder wieder zu entdecken auf der Grundlage der Erfahrungen von Jens. Dir vielen Dank. Jetzt also im Handel How to Hitchcock.
Radio 1. Nur für Erwachsene.